Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ihre Figuren muss man einfach mögen. Ob Pina oder Ida, Madame Fafu oder Jakob, sie alle scheinen mit leichter Hand gezeichnet und sind doch von unglaublicher Individualität. Mit feinsten Abstufungen und großer Fähigkeit, die Gefühlspalette unseres Lebens mit wenigen Strichen in Mimik und Gestik darzustellen, setzt die Illustratorin sie ins Leben oder vielmehr ins Buch. Wer verantwortet all diese Kinder, zuweilen auch Väter und Mütter oder Tiere, mal tot, mal lebendig? Der Büchermarkt heute mit der Illustratorin Julia Dürr und mit Ute Wegmann. Julia Dürr, Sie sind lange überfällig als Gast im Büchermarkt. Schließlich standen Ihre Bücher schon mehrfach auf den besten 7 der Deutschlandfunk-Bestenliste. So Madame Fafu, aber auch das als eines der schönsten deutschen Bücher ausgezeichnete Sachbilderbuch »Wo kommt unser Essen her?« Zum ersten Mal aufgefallen sind mir Ihre Illustrationen mit einem ganz besonderen Werk mit dem Titel Somnia Vero. Erschienen 2011 im Mixed Vision Verlag. Das war ein Zukunftsroman von Anja Stürzer. 5 kleinformatige Taschenbücherbände, muss man sagen. Ein bisschen größer als Postkarten, groß in einem Schuber, zu dem Sie Cover- und Innenillustrationen in Schwarz-Weiß geliefert haben. War das eigentlich Ihr erstes Projekt nach dem Fachhochschulabschluss?
Ich habe da heute Morgen auch drüber nachgedacht, als ich so durch mein Bücherregal geschlendert bin mit den Augen und bin an Somnia Vero hängen geblieben und dachte, ja, das war, glaube ich, der erste Auftrag. Das war kein Buch, also wo ich den Text gemacht hatte. Das war mein allererstes Buch, Mehr sehen, schon während dem Studium. Aber Somnia Vero war tatsächlich, glaube ich, ja, vom Mixed Vision Verlag dann eben der erste große Auftrag.
Ganz das war ja ganz aufregend. Schön aufwendig.
Ja, das war sehr aufwendig und auch sehr aufregend. Und ich fand es richtig schön, dass ich eben dieses tolle Format bekommen hatte mit diesen 5 Heftchen und dem Schuber. Und jeder möchte mal einen Schuber gestalten. Und das, genau, durfte ich da. Das war sehr schön.
Das war ein ganz tolles Projekt. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück zur Ausbildung. Geboren wurden Sie 1981 in Frankfurt am Main. Und dann haben Sie über kleine Umwege in Köln und in Leipzig schließlich an der Fachhochschule in Münster 2009 Ihr Abschlussdiplom gemacht mit einem Stadtführer. Zwischendurch gab es einen Aufenthalt in Brüssel. Wie wichtig war denn zum Beispiel Belgien mit seiner reichen Illustrationskunst?
Wow, sag ich mal echt. Ich hatte keine Ahnung, muss ich sagen. Also irgendwie das mit dem Internet war ja da auch noch nicht so, dass man alle Illustrationsstile auf Instagram hat schon sich die ganze Zeit irgendwie so am Frühstückstisch irgendwie reinsnacken können. Und ich kam dann da in die Akademie, den Beaux-Arts, und nebendran 3, 4, 5 Buchhandlungen mit Comics und auch Illustrationsstilen, die ich wirklich noch nie gesehen hatte. Es war voll die Welt ging für mich da auf, was überhaupt möglich ist. Also inzwischen hat sich der deutsche Kinderbuchmarkt auch geöffnet für sehr viel, ich sag mal, ruppigeren Illustrationsstil. Aber eben da vor 10, 15 Jahren war das alles der große Teil sehr klar, sage ich mal. Also sehr klar, klare Linien, klare Augen, klare Farben. Und das war in Belgien alles irgendwie mehr so Traumwelt oder es war einfach alles mit dabei. So, das hat mich sehr inspiriert auch, ja.
Gab es denn einen bestimmten Künstler, eine bestimmte Künstlerin, die Sie besonders inspiriert haben?
Ja, also damals habe ich ganz viel Anne Herbault mit mir rumgetragen und gekauft, als ich da war. Ja, ich glaube, das war so vor allem, weil sie hat so matschig so ein bisschen. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Fand ich sehr liebevolle Figuren auch, nicht so klar formuliert und ein bisschen mehr eben wie so eine Traumwelt.
Zahlreiche Kindergeschichten haben Sie bebildert, fremde und eigene, zahlreiche Preise erhalten, zuletzt den österreichischen Kinderbuchpreis für das Buch Disco und den bereits erwähnten Preis Schönstes deutsches Buch für Wo kommt unser Essen her? Sie arbeiteten mit unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, Regina Schwarz, Bette Westerer, Frauke Angel, Astrid Valenta und mehrfach mit Jens Sparschuh. Was prädestiniert denn die Geschichten dieser genannten Autorinnen und Autoren, von Ihnen bebildert zu werden?
Ja, gute Frage. Also einmal muss man ja, darf man vielleicht nicht verheimlichen, dass man als Illustratorin natürlich auch Geld verdienen muss. Also es geht auch darum, ob ich jetzt einen Auftrag brauche oder nicht. Aber ich lehne auch Aufträge ab, auf jeden Fall. Wie kommt es dazu, dass ich mich dann für ein Buch entscheide? Im Grunde muss passieren, dass Bilder in meinem Kopf entstehen, wenn ich das erste Mal lese, die ich mag. So, das ist, glaube ich, so ganz kurz und knapp erzählt. manchmal entstehen eben auch Bilder, wo ich denke, oh nee, die möchte ich eigentlich nicht zeichnen. Das ist mir zu plump oder zu altbacken. Das hat dann mit meinen Assoziationen zu der Geschichte zu tun. Und das könnte dann vielleicht aber auch einfach ein anderer Illustrator besser, der eben nicht diese altbackenen Bilder im Kopf hat dazu. Also so.
Wenn ich jetzt Ihre umfangreiche Titelliste betrachte, habe ich den Eindruck, dass es im Jahr 2018 noch mal so richtig losging. Denn da erschienen gleich 5 Bücher. Jakobs Muschel, Madame Fafü, Schokostreusel groß, ein Skizzenbuch und Ich packe meinen Koffer. Was war denn da los in dieser Zeit, kurz vor 2018 oder um 2018?
Ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, war da Folgendes los, dass ich ein Jahr vorher bei einer Freundin war, die Coacherin ist. Und wir haben ein bisschen bei mir im Schreibtisch, um den Schreibtisch herum aufgeräumt und haben irgendwie geschaut, dass wir für meine eigenen Projekte wieder mehr Platz finden. Weil ich glaube, im Jahr vorher oder im Jahr davor hatte ich ein bisschen eine Krise, weil ich sehr lange an was gearbeitet hat, was mich sehr angestrengt hatte und war so ein bisschen ausgelaugt. Und ich hatte damals so ihren Webauftritt gemacht und sie kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, ich rufe die mal an, um mal meine Arbeitsweise vielleicht ein bisschen zu krempeln. Und das war, glaube ich, tatsächlich das Ergebnis davon. Also vor allem dieses Skizzenbuch, Büchlein und ja, und auch, dass das wieder so ein Output war. Also das hat viel ausgemacht, lustigerweise. Ja.
Jakobs Muschel ist eine Erzählung von Jens Sparschuh über zwei sehr unterschiedliche Jungen. Jonas, ein rauer Angeber, und Jakob, ein sensibler Kluger, dem es gelingt, über das Geschichtenerzählen die Aggressivität und Angeberei des anderen zu übergehen, kann man sagen, oder ihm auch näher zu kommen. Vielleicht werden sie sogar Freunde. Es ist Ihnen sehr gut gelungen, weil es gibt da eine reale Welt, die verbunden ist mit einer erzählten Welt, diese beiden Welten in Einklang zu bringen. Welche Herausforderung war das?
Ja, das Buch war tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung. Und zwar schon, da der eine Charakter sehr negativ ist, den darzustellen, dass man ihn trotzdem mag. Also, weil wir wollen ja kein Buch anschauen, wo der eine irgendwie klar der Idiot ist und bis zum Ende bleibt. Im Buch wurde beschrieben von Jens Sparschuh dieses Klettergerüst, was in der Mitte von diesem Innenhof steht, wo die beiden aufwachsen, und auf dem sitzen sie, und dieses Klettergerüst ist dann eben gleichzeitig der Mast auf dem Boot und so, weil sie fangen an, so ins Meer hinaus zu fahren als Seeräuber und so, und dann verwandelt sich eben dieses ganz simple, sehr, sehr triste Klettergerüst in einen Mast und Segelmast und so weiter, und da treffen sich die Jungs dann wieder. Mit mehr Zuneigung oder so, kann man vielleicht sagen.
Ja, und dieses Unterschiedliche und auch dieses ein bisschen zuweilen Unsympathische ist ihnen wirklich gelungen, trotzdem aufzufangen.
Dann kommt ja das Meer und die Wellen und so, und dass dann diese Wellen auch noch so ein bisschen diese schlechte Energie auch der eine Junge auch mitbringt, und aber der andere auch, weil er hat irgendwie auch Angst vor ihm und so. Also sind beide irgendwie, kommen die nicht einfach zueinander. Das ist dann ganz schön, dass dieses Meer halt noch kommt mit seinen Wellen und diese Emotionen quasi bebildern kann.
Im gleichen Jahr das Sachbuch Schokostreusel groß, ein Baby in Mamas Bauch von Bette Westerer. Über die Fragen des Geschwisterkindes erfährt man alles von der Zeugung bis zur Geburt. Man lernt Ultraschall kennen, ebenso, dass es verschiedene Lebensmodelle gibt, also Kinder, die zwei Mütter haben, und sogar, dass es Kinder gibt, die nicht lange leben. Also die ganze Bandbreite des Seins, kann man sagen. Sie haben viele auch amüsante Bilder geschaffen in diesem Buch, und dabei sind die Familiensituationen immer farbig gestaltet, die Sachinformationen aber oft nur in so einem ganz warmen Sonnengelb gehalten. Wie schwer war es denn, dieses Thema in all seinen Facetten so leicht zu gestalten, muss man sagen?
Das ist mir wieder gar nicht so schwer gefallen, weil der Text von Bette Westerer eben sehr leicht und freundlich und eben in diesem gelben, warmen Tonfall den Text beschreibt. Also die Familiensituation ist sehr warmherzig. Das Kind kann im Grunde alles fragen und hat seinen Platz, mit dieser ja nicht ganz einfachen Situation, dass da ein neues Geschwisterchen kommt, irgendwie umzugehen, zu lernen. Und am Ende helfen dann auch wieder die Farben, also weil eben der warme gelbe Ton ist bei diesen Erklärzeichnungen. Und dann gibt es einmal die Situation, wo die Kleine bei ihrer Oma ist und sie eben über diesen Tod des einen Kindes sprechen. Und dann sind das halt eher die kühlen, dunklen Farben oder so, aber trotzdem irgendwie zart. Also es sind viele zarte Farben da auch mit dabei dann. im Grunde lösen die Farben das oft. Schwierige Themen leicht zu machen oder so.
Und ja. Bette Westerer, muss man in dem Zusammenhang sagen, ist natürlich auch eine großartige niederländische Autorin, die es schafft, genau immer die existenziellen, schweren Themen so wunderbar leicht zu präsentieren und trotzdem tiefsinnig. Ne?
Das ist ja auch alles aus der Perspektive des Kindes geschrieben und so kommt man da mit so einer Leichtigkeit irgendwie auch durch. Mhm. Also
jetzt müssen wir über Essen sprechen.
Über Essen.
Okay. Genau, über das ausgezeichnete Sachbuch Wo kommt unser Essen her aus dem Jahr 2020. Großformatig, toll gestaltet. Auf dem Cover ein Kind, das vor dem geöffneten Kühlschrank, aber auch einem Regal steht. Wir sehen alle möglichen Lebensmittel in Dosen, Gläsern und Behältern. Sie zeigen jeweils auf Doppelseiten die Herkunft von Milch, Brot, Fisch, Fleisch, Äpfeln, Eiern und Tomaten. Eine Seite zeigt einen kleineren Hof, auf dem noch vieles mit der Hand gemacht wird, wie zum Beispiel das Melken. Landwirt, Bäuerin haben, wie es anfangs so scheint, einen direkteren Bezug noch zum Tier. Auf der zweiten Seite sehen wir einen größeren Betrieb, sehen Maschinen, Bänder, Computer, die Arbeitsschritte übernommen haben und insgesamt natürlich auch viel mehr Tiere, die gezüchtet und geschlachtet werden. Was war Ihnen das Wichtigste bei der Herstellung dieses Buches?
Da war sehr viel wichtig. Vor allem war es erstmal wichtig, das Buch zu machen. Also ich habe viele Jahre beobachtet, dass, also das beobachten wir, glaube ich, alle, dass die Bilder, die wir über die Herstellung unserer Lebensmittel, die wir sehen, die sind die, wie der Mann mit der weißen Mütze den Teig knetet. Wenn man die Schokoladenpackung umdreht, steht da einer und rührt mit dem Löffel den schönen Schokoladentopf. Und das stimmt ja alles nicht. Also das stimmt vielleicht zu 2%, aber eigentlich, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden, das sind ganz andere Bilder. Und diese Bilder, die sehen wir nicht. Ich dachte, wenn Kinder irgendwie einen Bezug zu Lebensmitteln bekommen sollen, einen realen Bezug, dann brauchen die auch diese Bilder. Einfach mal zu zeigen, im Kleinen funktioniert es so und die großen Betriebe funktionieren so. Natürlich gibt es ganz viel dazwischen. Das war das Schwierige an dem Buch. Natürlich ist es nicht schwarz und weiß und ich wollte auch sicher nichts schwarz und weiß darstellen. Aber ich habe erstmal den kleinen Betrieb aufgegriffen, so als das Bild, was wir alle im Kopf haben, was es auch noch gibt, wo viele denken, das wäre Bio. Das ist aber auch nicht nur Bio und es kann auch ein konventionell betriebener Betrieb sein in klein und im Großen dann eben so ein bisschen ans Maximum. Wie viele Maschinen können da beteiligt sein? Wie viele Brötchen können da produziert werden? Wie viele Fische können in so einem Netz sitzen? Und. Also, dass man so die Enden der Latte so mal kennenlernt.
Es geht ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, es geht weder um Bio noch um besser oder schlechter. Sie wollten nicht urteilen oder verurteilen. Das hat mir nämlich ganz gut gefallen.
Ja, das war auch nicht so einfach, weil also mein Bild, was ich im Kopf habe oder hatte, war auch, naja, klar, Bio ist gut und konventionell ist, die füttern alle irgendwelche Medikamente oder sonst wie was. Ne? Es ist einfach das, was man eigentlich nicht kaufen möchte, wenn man das Geld hätte. Und ich bin ja losmarschiert und habe viele Betriebe auch getroffen. Und da wurde dann ziemlich schnell klar, es gibt viele kleine Betriebe, die auf dem Land sitzen, wo die Kunden überhaupt nicht sich um Bio scheren oder nicht. Die könnten Bio-Zertifikate haben, haben es aber nicht, weil sie sich das, sie brauchen es gar nicht und halten ihre Tiere sogar noch besser als Bio verlangt oder so. Ja, dass es dafür irgendwie auch gar nicht so ein richtiges Bild gibt, zumindest bei uns in Deutschland. Es gibt irgendwie das eine, Bio ist gut und das andere ist irgendwie schlecht und das ist dann auch direkt Massenbetrieb und so. Und als ich das dann immer mehr erfahren habe, dachte ich, umso mehr ist es wichtig, das ganz klar irgendwie zu zeigen, dass ich da nicht werte, weil ich habe da auch keine Wertung. Also wir können auch nicht alle uns mit Bio ernähren, der Platz haben wir gar nicht. Und dann habe ich noch einen Bauern getroffen, der hatte die schöne Idee. Na und das Tolle wäre, wenn wir dann das Buch durchgeblättert haben und hinten sehen, rechts ist gar nicht Bio und links ist gar nicht konventionell. Und dann fangen wir wieder von vorne an zu blättern mit dem Wissen. Und genau so haben wir es dann gemacht, dass auf der letzten Seite irgendwie dann halt steht, es geht nicht um Bio und konventionell, sondern nur um Groß und Klein und was es gibt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren auf verschiedenen Höfen natürlich. Wie viel haben Sie denn recherchiert für dieses Buch?
schon relativ lang, vor allem für meine Verhältnisse. Also als Illustratorin recherchiere ich eigentlich höchstens, was ich brauche an Bildern für meine Bücher. Und da bin ich an die holländische Grenze zum Beispiel zu diesem Tomatenhof. Und dann war ich auch irgendwie vor Jahren mal in Irland und habe da einen Fischer kennengelernt. Und da war schon klar, ich werde wahrscheinlich dieses Buch machen. Na, ich frage den doch mal, ob ich auf sein Fischerboot mit darf und so. Und so habe ich, also da ich dieses Buch schon lange im Kopf hatte, auch die Recherche so über mehrere Jahre eigentlich hat sich das so hingezogen.
Was war denn die größte Überraschung oder auch vielleicht Erkenntnis bei den Besuchen auf den Höfen und in den Fabriken?
Was mir immer wieder im Kopf ist, was ich also wirklich nicht wusste, ist, dass Tomatenpflanzen 20 Meter lang werden. Das muss man sich mal vorstellen. Also die wachsen 4 Meter hoch ungefähr, so hoch wie das Gewächshaus ist. Und dann wird das immer so ein Stück weiter gebunden. Das heißt, die gehen zur Seite 16 Meter, wenn sie ausgewachsen sind, und dann 4 Meter in die Höhe. Und die Tomaten wachsen auch nur noch an dem letzten Teil, der in die Höhe geht, der halt zum Licht geht, und der Rest ist schon abgeerntet. Aber so in einem Zyklus von Frühjahr bis November geht das, glaube ich, in so einem Gewächshaus, wächst diese eine Tomatenpflanze halt bis zu 20 Metern. Das ist total absurd. War mir nicht klar. Und die Tomaten wachsen zum allergrößten Teil alle in so einem kleinen Kokossubstrat. Also in der Erde wachsen die auch alle nicht mehr. Das hatte ich schon so ein bisschen geahnt, aber das mit der Länge, das war mir nicht klar.
Sehr gut am Ende die Erklärungen, wie man eigentlich selber herausfinden kann, woher das jeweilige Lebensmittel kommt, was man auf dem Tisch oder im Schrank hat, über QR-Codes, Stempel, Abkürzungen. Und was ich ganz toll fand, Sie erklären sogar, wie man die Schiffe herausfinden kann, mit denen der Fisch geliefert wurde. Das ist ja für Kinder eine tolle Detektivarbeit, weil sie so einen Bezug zwischen wirklich Herkunft und auch der Arbeit und der Regionalität der Lebensmittel herstellen können. War auch das so ein Hauptanliegen, diesen Bezug herzustellen, wirklich vom Anfang über den Weg und die Arbeit?
Was ich auch immer noch wieder gehört habe bei dem Buch, ist, dass man den Arbeiterinnen relativ nah ist. Die sind zwar relativ klein in dem Buch, aber trotzdem war mir das sehr wichtig, dass da eben Leute arbeiten, also dass das nicht irgendwie passiert. Es ist lustig, weil ich erlebe das bei Lesungen oft, dass ich eine Stunde lang eine Lesung halte und dann ein Kind fragt, wer hat denn die Bilder in dem Buch gemacht? Und ich habe nichts anderes gemacht, als eine Stunde lang das erklärt. Und dann sagt irgendwie jemand, ja, eine Maschine oder so. Ja, aber es könnte doch auch eine Maschine machen. Ich sage, nein, die Bilder kann keine Maschine machen. Und irgendwie gibt es so ein Gefühl unter Kindern, habe ich zumindest das Gefühl, dass das meiste Maschinen machen. Weil also so ein Handy, glaube ich, alles kann. Deswegen können auch Maschinen alles andere machen. Aber dass überall Menschen dranhängen an diesen Dingen, die wir essen und im Alltag benutzen und so, das scheint gar nicht mehr so klar zu sein. Und das war mir eben auch wichtig, dass da diese Menschen zur Arbeit gehen, die Schweine schlachten. Und das war auch noch, was mich besonders beeindruckt hatte, war, wie schnell so ein Schwein geschlachtet wird, mit welchen routinierten, schnellen Bewegungen diese Männer das da gemacht haben. Und ich war mehr fasziniert von dieser Schlachtprozess und von dieser Präzision, als dass es mir irgendwie schlecht werden konnte. Also
alle Angaben zu den Titeln finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de, wo man die Sendung auch noch einmal nachhören kann. Die Illustratorin Julia Dürr ist heute Gast im Büchermarkt. Gehen wir nochmal zurück zu einem Bilderbuch. Ein Buch fällt da etwas aus der Reihe. Eine, muss man fast sagen, surreale Geschichte von Astrid Valenta, Madame Fafü, im Mittelpunkt eine Dame, die Insekten liebt und vor allen Dingen auch Geschichten über Insekten. Sie arbeiten hier mit eher gedeckten Farben, viel schwarz-weiß, altrosa, hellblau, und es sind Bildcollagen vor allen Dingen. Was war das Besondere an der Geschichte?
Ja, die war sehr speziell. Also vielleicht auch nochmal, wie ich vorhin beschrieben hatte, mit dem, was ich in Brüssel kennengelernt hatte. Das war eine Kindergeschichte jetzt, die Madame Fafü, die so ein bisschen nicht so klassisch war. Die hat nicht so ein richtiges Ende. Das Ende ist offen. Man weiß irgendwie nicht genau, wie es weitergeht. Man weiß eigentlich eh nicht so genau. Es ist so ein bisschen Kafkaesk, alles verschachtelt. Ist die Frau jetzt der Marienkäfer oder nicht? Und man bleibt so ein bisschen im Diffusen in dieser Traumwelt. Und ich habe eigentlich bis dato keine richtige Liebe zu Rosa, Altrosa gehabt oder so. Es taucht in meinen Büchern auch überhaupt nicht auf. Und ich habe die Geschichte gelesen und es war klar, es wird Altrosa sein. Obwohl in der Geschichte Marienkäfer vorkommt, der ja eigentlich knallrot ist. Aber das Knallrot haben wir weggelassen. Bei der Mohnblume taucht das auf, aber selbst der Marienkäfer ist nicht rot. Also auch der ist schwarz-weiß. In dem Buch kommen ganz viele Sachen zusammen, die ich auch in Skizzenbüchern oder so schon gesammelt hatte und so Wesen, die immer wieder irgendwo auftauchten. Bisschen surreale Käferchen und sowas. Und es war auch noch, ich wollte unbedingt gerne meine Geschichte über Käfer machen oder Insekten oder so. Und dann kam also Madame Fafü um die Ecke oder Astrid Valenta mit Madame Fafü. Und ich habe mich einfach super gefreut und losgelegt und mit Collage und dieses Haus, in dem Madame Fafü wohnt. Und man weiß gar nicht, wo wohnt die eigentlich. Sind da auch noch andere Menschen oder ist das eigentlich nur ihre Gedankenwelt? War so richtig schönes, weites Feld zum Zeichnen und Ausdenken und diese Welt erschaffen und so. Genau.
Ist ja auch sehr gegensätzlich zum Sachbuch zum Beispiel, wo wir ja eher so eine Wimmelbildsituation haben. Und hier haben sie viele, viele Freiräume. Was ist denn jetzt mal unabhängig von Madame Fafü ihr bevorzugtes Material, mit dem sie arbeiten?
Also ich zeichne eigentlich immer mit dem 4B-Bleistift. Davon habe ich einen Stapel zu Hause, der darf mir nie ausgehen. Der macht halt diese dunkle, weiche Bleistiftlinie. Lange Zeit habe ich eigentlich auch am liebsten schwarz-weiß gezeichnet. Mein Skizzenbuch ist auch meistens schwarz-weiß. Da kommen jetzt seit einem Jahr kommt da Farbe rein. Ganz lang war das eigentlich immer nur der Bleistift. Das ist schon das, was mich irgendwie zufrieden macht, diesen Bleistift übers Papier zu ziehen. Und jetzt kommt die Farbe mit dazu. Die Farbe entsteht aber auch im Computer und die Farbfläche ist auch eine Bleistiftfläche, die ich mit dem Bleistift gezeichnet habe, eingescannt und dann eingefärbt. Also auf dem Papier zeichne ich wirklich nur mit dem Bleistift, nicht mit Farbe.
Ich habe ein Lieblingsbuch, nämlich Disco, eine charmante, berührende Geschichte für Kindergartenkinder über das Anderssein, aber auch über eingefahrene Denkweisen der Erwachsenen. Bei aller Tragik auch sehr witzig, ein starkes Mädchen, Pina, durch die ein kleiner Junge seine Verkleideleidenschaft und seine Liebe für Mädchenkleider entdeckt. Die Figuren sind kindlich, die sind heiter, aber auch erstaunt. Die Figuren sind, wie oft ihre Figuren, so in der Welt stehende, irgendwie unaufgeregt und sehr individuell. Also das ist ein Buch, das ich besonders mag. Und Sie machen ja selber auch viele Lesungen und Workshops. Und da wird man ja als Autorin oder Künstlerin, Illustratorin immer gefragt, haben Sie denn auch ein Lieblingsbuch? Was ist denn Ihr Lieblingsbuch? Was antworten Sie?
Na, ich glaube, im Moment liegt mir dieses Essensbuch am meisten am Herzen, auch weil ich da so lange dran gearbeitet habe und auch so viel da reingesteckt habe.
Ich war auf Ihrer Webseite und da bieten Sie über das Gestalterische eine Dienstleistung an, nämlich Graphic Recording, das Zeichnen bei Sitzungen oder Versammlungen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so wie Gerichtszeichner, wenn keine Fotografen, keine Journalisten eigentlich zugelassen sind, dass da jemand sitzt und zeichnet bei solchen Veranstaltungen? Und wer bucht sie?
Also das ist ganz unterschiedlich, aber zu Veranstaltungen von Unternehmen, wenn sie die Inhalte nochmal visuell festgehalten haben wollen. Also wenn zum Beispiel bei einer Konferenz oder so Live-Inhalte entstehen oder bei Workshops oder sowas, dann ist ein Recorder dabei oder eine Recorderin und zeichnet die Inhalte mit. Und das geht vor allem darum, dass man schnell die Inhalte wieder erfassen kann. Und da kann die Illustration halt super helfen. Also wir haben ein Bild und daneben ein Schlagwort. Und durch dieses Bild ist halt das Auge geführt und man sieht, um was ging es eigentlich genau. Und zum Beispiel, wenn jetzt die im Workshop nebendran nicht wissen, was in dem anderen Workshop entstanden ist, kommen die kurz vorbei und schauen sich diese Tafel an mit den Zeichnungen und diesen Stichworten und können dann halt sehen, was ist da passiert. Und da kann das Bild halt viel mehr als Stichworte aufgeschrieben. Das heißt, es gibt eine große weiße Tafel, also ein Papier und dicke Eddings und wir stehen halt dabei und zeichnen das mit. Bei mir war es jetzt vor allem ein sozialer Träger, der mich immer wieder gebucht hat und aber eben auch Banken und Versicherungen. Also es ist alles. Ich glaube, das war für viele Illustratorinnen auch so ein Aha, weil wir machen das immer, wenn wir irgendwo sitzen und zuhören und uns langweilig ist oder notieren, dass immer sind Bilder mit dabei, weil man sich das viel besser merken kann und wir natürlich auch in Bildern denken und dass man damit auch anderen helfen kann. Und das war irgendwie super. Also weil das was ist, was wir eh immer für uns machen und jetzt auf einmal wollen das andere buchen, spitze, so.
Allerletzte Frage, vielleicht wollen Sie es verraten. Was liegt auf Ihrem Tisch? Sie sind gerade Mutter geworden. Arbeiten Sie an einem Projekt?
Ja, genau. Also ich habe ein super Partner, der sich jetzt schon um das Kind kümmert, was Juri jetzt gerade 3 Monate alt ist. Und ich habe einen Vertrag auf dem Tisch liegen für ein Buch, was an das Essensbuch anknüpft. Viel mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht verraten, aber es wird wieder ein Sachbuch. Und mein Eindruck ist, dass es noch sehr viel komplexer ist als das, was ich mir vorher vorgenommen hatte.
Jetzt bin ich richtig neugierig. Julia Dürr, vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Alle Angaben zu den erwähnten Titeln finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, im Internet unter deutschlandfunk.de. Man kann die Sendung dort oder auch in unserer Audiothek-App noch einmal anhören. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.